Sie hören Kontrafunk aktuell. Gefühlt vergeht kein Tag und keine Stunde mehr, an denen einem nicht erzählt wird, dass wir eine Klimakrise haben, dass wir CO2 einsparen müssen, dass wir den Anstieg der Durchschnittstemperatur begrenzen müssen, dass in wenigen Jahren keine Gletscher, vielleicht auch keine Poleiskappen existieren werden und so weiter. Und dann hören wir ein paar Augenblicke später dann aber auch Dinge wie, dass wir nicht einmal das Wetter der kommenden Woche zuverlässig vorhersagen können, dass selbst wenn Deutschland morgen entvölkert würde und jede menschliche Betätigung zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen eingestellt würde, der CO2-Ausstoß nur um 2% reduziert würde. Dass Städte wie Oslo nicht im Meer versinken, sondern vielmehr aus diesem emporsteigen. Dass Eisbohrkerne für die vergangenen 1000 Jahre von Temperaturen und klimatischen Bedingungen künden, die viel dramatischer waren als heute, seit wir von einem menschengemachten Klimawandel sprechen und so weiter und so weiter und so weiter. Wir wollen jetzt mit jemandem sprechen, der sich von Berufs wegen etwas besser mit solchen und ähnlichen Fragen auskennt, mit dem Diplom-Ingenieur und Unternehmensberater Thomas Metzel. Herzlich willkommen, Herr Metzel.
Ja, hallo, schönen guten Tag.
Herr Metzel, Sie haben uns eine Ausarbeitung zukommen lassen, in die ich mal kurz reingeschaut habe vor dem Gespräch. Und in dieser Ausarbeitung gehen Sie sehr eingehend und auf wissenschaftlicher Basis mit der Debatte um CO2 und seine angestrebte Reduktion ins Gericht. Sie definieren 4 gesellschaftliche Bereiche, die dafür von Relevanz sind: Verkehr, Gebäude, Industrie und Stromerzeugung. Die angestrebte CO2-Reduktion sei mit enormen Kosten verbunden, schreiben Sie, und sei offenbar auch praktisch unrealistisch. Das müssen Sie uns nochmal erklären, was Sie damit meinen.
Ja, ich habe auf Basis von 40 einschlägigen Berufsjahren schon ein gewisses Bild entwickelt als Ingenieur, wohl privat und auch nicht als Lobbyist mit irgendeinem Interessenkonflikt oder irgendjemandem, der hinter mir steht, auch wenn ich mal ein paar Jahre bei RWE gearbeitet habe. Ich wollte einfach mal darstellen, um das Ganze, die ganze Diskussion, die einfach falsch lief, nach meiner Beobachtung, zu versachlichen. Es gibt ja viele Politiker, die Kilowatt und Kilowattstunde noch nicht mehr unterscheiden können. Bis heute zucke ich da immer noch zusammen, wenn da irgendein Beitrag kommt. Mal abgesehen von der Außenministerin, die meinte, man könne beliebig Strom im Netz speichern. Und das geht so weiter. Und es sind nicht nur die Politiker, sondern auch Professoren und sogenannte Experten, die mit Dingen kommen, mit Themen kommen, bei denen ich als Techniker einfach mich berufen gefühlt habe, die mal zu korrigieren. Und das habe ich gemacht, indem ich die 4 großen Blöcke CO2-Erzeugung, die wir in Deutschland haben, mir einzeln jeweils mal vorgenommen habe und gesagt habe, okay, was müssen wir jetzt tun? Investieren und technisch tun, um diese CO2-Kontingente jeweils auf Null zu bringen. Und das alles vor dem Ziel, was ja auch von der Politik gesetzt ist, 2045. Das sind gerade mal 23 Jahre. Und das habe ich getan und komme also zu einem Ergebnis, was schon erschreckend ist, dergestalt, dass wir 6 Billionen investieren müssen in künftige CO2-Vermeidung. Die Hälfte übrigens müssen davon die Bürger bezahlen. Auch das habe ich gemacht, den Unterschied. Und dass wir vor allem unglaubliche Stromerzeugung an Erneuerbaren aufbauen müssen. Etwa 2400 Terawattstunden. Wir haben heute 240. Aber ich glaube, das ist vielen einfach noch nicht bewusst. Deshalb war diese Studie ja vor allem deshalb von mir gemacht, um da einfach mal Transparenz zu schaffen. Das Thema Klimawandel, ist nun einer da oder nicht und wie und wo, das habe ich bewusst bei dieser Sache rausgehalten, mich hier rein technisch in den physikalischen Regeln bewegt.
Was die CO2-Reduzierung oder die Machbarkeit dieser CO2-Reduzierung, wie die Politik sie anstrebt, angeht, da beruft sich die Regierung ja auch auf Wissenschaftler, auf Sachverstand, auf Berechnungen und so weiter. Was denken Sie, warum sind die von der Machbarkeit der CO2-Reduzierung so überzeugt, während Sie als Ingenieur mit 40 Jahren Berufserfahrung sagen, das ist absurd, was da uns jeden Tag angeboten wird?
Die Professoren, die da immer angezogen werden oder an den Tisch geholt werden, die sind einfach inkompetent dafür. Das sind Wissenschaftler. Das ganze Thema ist ein praktisches Thema. Ich habe einen Offshore-Windpark als Projektleiter gebaut. Ich weiß haargenau, wie schwer es ist, 80 Windmühlen ab 5 Megawatt Leistung irgendwo in die Nordsee zu bringen und vor allem, wie teuer es ist, nämlich 2 Milliarden in dem Fall. Ich habe Solaranlagen gebaut als Projektleiter. Also sprich, die Professoren, die dort zu Rate gezogen werden, sollen weiter Wissenschaft machen, aber bitte auch Appell an die Politik, holt euch doch endlich mal einen Heizungsmeister an den Tisch. wenn hier über Wärmepumpen lamentiert wird. Auch die jüngste Debatte zu den Wärmepumpen. Ich werde verrückt, wenn ich da die Beiträge höre, die ja da so rumgeistern. Alles nur so Teilaspekte und so ein Halbwissen à la Boulabü.
Sie sagen in Ihrer Abhandlung auch, dass es ohne Kernenergie einfach nicht geht. Nun sind ja vor kurzem die letzten drei deutschen Atomkraftwerke abgeschaltet worden. Einen Tag später schon, glaube ich, war das in Finnland, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Land das war, ist ein Reaktor neu ans Netz gegangen. Und wenn man sich ansieht, wo überall neue Atomreaktoren geplant werden in Europa, dann greift man sich irgendwie an den Kopf und fragt sich, warum machen wir die Rolle rückwärts und bauen das alles zurück, während halb Europa auf die Kernenergie setzt. Sie sagen, ohne sie ginge es nicht. Denken Sie, dass man hier einen Riesenfehler gemacht hat in Deutschland oder ist das mit voller Absicht passiert? Wenn ja, wieso, warum? Und ließe sich das wieder heilen, wieder korrigieren? Könnte man ohne größere Probleme die Kernenergie wieder etablieren in Deutschland, die ja den großen Vorteil hat, dass sie grundlastfähig ist?
Ja, also es ist ein Riesenfehler gemacht worden. Jetzt muss man fairerweise sagen, auch schon unter Frau Merkel. Man kann nicht die Atomkraftwerkslaufzeiten erst verlängern und dann 180 Grad kehrt machen, weil ein Tsunami in Japan da auf Land geschwappt ist. By the way, die Explosion des einen Kraftwerks in Fukushima, das war eine Wasserstoffexplosion. Die hatte mit dem ganzen Kernthema gar nichts zu tun. Also hier wird dann auch von der Politik ohne näheres Hinsehen schnell geschossen. So, und ich bestätige das, was Sie gesagt haben. Also ohne Kernkraft werden wir das nicht schaffen. Meine Studie kommt zu dem Ergebnis, dass wir für eine Dunkelflaute, also heißt keine Sonne im Winter, da gibt es lange Phasen und auch kein Wind im Winter, dann erzeugen die ganzen Erneuerbaren nichts. Ich habe mal angenommen, 14 Tage Dunkelflaute, da brauchen wir 100 Terawattstunden. Das kann man nicht speichern. Das ist absolut nicht speicherbar. Um solche Lücke allein zu füllen, braucht man irgendeine Kraftwerkskapazität, die kontinuierlich läuft. So, Kohle, Gas wollen wir alles abstellen bis 2045. So, dann bleibt nur noch die Atomenergie, die CO2-neutral ist. Ja, da wird kein CO2 erzeugt bei der Stromerzeugung. So, und wir haben einen Riesenfehler gemacht, dass wir ja jetzt wohl auch leider schon Fakten geschaffen haben mit dem Abschalten der vorhandenen Kapazitäten. Alle anderen Länder bauen massiv auf und investieren in Atomkraftwerke. Sie haben es so ein bisschen angedeutet, was ist die Absicht dahinter? Ich hoffe nicht, dass sich da die Entscheider in der Politik absichtlich so entschieden haben, um, ja, ich sag mal, Deutschland wieder zum Agrarland zu machen. Aber ich habe Riesensorgen, wir werden in 10 Jahren ein Riesenproblem bekommen, wenn wir da nicht irgendwann mal vernünftig werden.
Nun wirft man ja Kritikern bzw. Ingenieuren, Menschen wie Ihnen vor, sie würden unverantwortliche Panikmache betreiben. Sie würden ja auch Dinge falsch sehen oder bestimmte Dinge einfach ausblenden und so weiter und so fort. Trifft diese Kritik an Ihnen zu? Sind Sie eventuell auch nur, wie soll ich sagen, betriebsblind? Oder gibt es andere Ihrer Profession, die das genauso sehen wie Sie, die einfach bloß nicht gehört werden?
Den Vorwurf lasse ich nicht auf mir sitzen. Ich habe das hier völlig neutral gemacht. Es gibt ganz simple Regeln. Das ist auch hier keine Rocket Science, wie McKinsey jetzt sagen würde. Das ist ja alles ganz einfacher Dreisatz. Ich darf mal ein Beispiel bringen. Wenn Sie sagen, wir haben heute 50 Millionen Verbrenner und demnächst werden wir 50 Millionen E-Autos haben. Das halte ich sogar für realistisch. So, und dann wissen wir vom ADAC, ein Auto fährt im Schnitt 15.000 Kilometer im Jahr. So, und dann weiß ich aus dem Prospekt von VW, im Schnitt braucht ein Auto, ein E-Auto, 20 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. So, und dann haben sie ganz schnell ausgerechnet, dass dann 150 Terawattstunden zusätzliche Stromerzeugung, die wir heute gar nicht haben, erforderlich sind, wenn wir das E-Auto-Volumen so aufbauen wollen. So, und ich habe die einzelnen Einheiten, diese einzelnen CO2-Bereiche so ganz einfach klar nachvollziehbar hochgerechnet und da ist keinerlei Emotion drin von mir oder auch irgendwie Hintergrunddenken, das sind einfach simple Fakten, aber ich stelle ja auch fest, jetzt werde ich mal politisch, viele unserer jungen Leute und auch viele ältere Politiker haben wahrscheinlich die Fächer, die man dazu braucht, um sowas ein bisschen zu verstehen, längst vom Abitur schon abgewählt. Das Gute ist, ich habe die Studie etwa 400 Mal verteilt, ich habe nur positive Resonanz bekommen. Nur leider keine Resonanz von den Politikern. Die haben es lieber ganz schnell beiseite gelegt, weil sie gesagt haben, oh, das ist mir zu kompliziert. Da hätte ich ja doch im Abitur aufpassen müssen.
Ein Stichwort, das, wie ich finde, ganz wesentlich in dieser Debatte ist, haben Sie schon genannt, und das heißt die Speicherung. Natürlich gibt es Momente, Tage, Monate sogar, da ist man ganz stolz oder da liest man dann stolze Meldungen, dass Deutschland mehr an erneuerbarer Energie produziert hat, als es verbraucht hat. Nur, ja, wo ist die hin? Ne? Man müsste das natürlich speichern können. Sie sagen aber, das ist gar nicht möglich. Also vor allem in den Größenordnungen, denen dann in solchen Sonnen- und windarmen Zeiten dann der Strom gebraucht würde. Ist das in absehbarer Zeit denkbar, dass wir Technologien haben, Techniken haben, die in diesen Größenordnungen oder sagen wir zur Hälfte wenigstens oder zu einem Viertel diese Speicherkapazitäten relativ verlustfrei vorhalten können?
Nein, das ist nicht der Fall. Also es gibt keine Speichertechnologie. Wir könnten Batterien nehmen. Da braucht man Millionen von Tonnen Lithium-Batterien, die auf der Welt gar nicht zu beschaffen sind, mal abgesehen von den Rohstoffen. Und außerdem, wenn wir sie dann haben, dann stecken wir sie lieber in unsere E-Autos. Oder es gibt andere Speichertechnologien, wie zum Beispiel Pumpspeicherkraftwerke. Die gibt es schon. Seit 100 Jahren wird Wasser hochgepumpt, wenn man zu viel Strom hat. Und wenn man wenig Strom hat und was braucht, dann lässt man es wieder runterrauschen durch dieselbe Turbine. Solche Pumpspeicherkraftwerke reichen gerade heute, um 40 Minuten lang den Stromverbrauch zu sichern. So, und die energiepolitische Beraterin der Bundesregierung, Frau Professor Kempfert, hat neulich nochmal gesagt, wir hätten jetzt schon genügend Speicherkapazität in den Pumpspeicherkraftwerken. Die Ingenieure sollten uns mal nicht so anstellen. Also hier ist katastrophales Missverständnis und einfach, da fehlen einfach die simpelsten technischen Zusammenhänge, die werden einfach nicht gesehen.
Würde es helfen, ich war fasziniert von so Visionen, dass man die halbe Sahara vollstellt mit Sonnenkollektoren, und wäre das eine Lösung oder ist das naiv anzunehmen, dass uns das aus unserer Bredouille helfen wird?
Also erstmal ist Wind immer besser als Solar. Ein Windkraftwerk läuft 2200 Stunden an einem guten Standort und erzeugt 2200 Stunden Strom von den 846 Stunden, die ein Jahr insgesamt hat. Das ist erschreckend wenig übrigens. Eine Solaranlage in Deutschland läuft gerade 1000 Stunden. Also wir haben gar nicht so viel Sonne hier. Die Hälfte fällt da weg durch die Nacht. So, und dann haben wir Bewölkung, Nebel und so weiter. Also eine Solaranlage hat gerade mal eine Laufkapazität von 1000 Stunden von den 8600, die das Jahr hat. So, jetzt muss man fairerweise sagen, in Nordafrika sind es vielleicht 2000 Stunden. Ich kenne das Kraftwerk Andasol 2 in Spanien, das hat auch knapp 2000 Stunden. Eigentlich müsste man da sagen, wenn wir überhaupt in Solar investieren, dann bitte nicht in Deutschland, weil es einfach zu wenig Sonne gibt hier, also zu wenig Sonnenscheindauer, dann gleich in diese Länder. Nur will ich nicht nach Nordafrika gehen, jetzt kommt ein politischer Einwand, dann sind wir genauso irgendwann abhängig von irgendwelchen Kabeln, die dort unseren Strom herbringen sollen, wie das von Russland mit dem Gas gewesen wird.
Wir sollen CO2 reduzieren, aber ist das überhaupt machbar, ohne uns ökonomisch zu ruinieren, beziehungsweise ist es überhaupt technisch machbar? Wir konnten das Problem, Sie werden es sicherlich auch bemerkt haben, nur anreißen, und es gibt noch jede Menge andere Fragen, aber wir haben leider die Sendezeit nicht. Dafür müssen uns das wahrscheinlich für ein späteres zweites Gespräch aufheben. Wir sprachen darüber mit dem Diplom-Ingenieur und Unternehmensberater Thomas Metzel. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Metzel.
Ja, ich danke auch. Auf Wiedersehen.